Ich habe den Anknopf geschaltet. Also einen schönen guten Morgen von mir. Alles voller Freude für Gott. Ich möchte, dass ihr einen Moment mal über Menschen nachdenkt, die ihr sehr gerne mögt. Führt euch die mal jetzt so vor euer inneres Auge. Menschen, die ihr gerne mögt, die ihr liebt. Gibt es besondere Orte, an denen ihr diese Menschen immer wieder trefft? Kann das sein? Vielleicht beim Fußballtraining, euren Freund, der mit euch Fußball spielt jede Woche, oder euren Kollegen im Büro. Vielleicht habt ihr auch Freunde, mit denen verabredet ihr euch so alle paar Monate mal beim Griechen. Und so wird ein einzelner Ort ein besonderer Ort, weil ihr dort Menschen trefft, die ihr gerne mögt. Unsere Kinder, ich habe 3, die sind zum Beispiel gerne zur Schule gegangen. Weniger, weil man da auch was lernt und weil da Lehrer sind, aber sie haben sich jeden Tag gefreut, ihre Freunde dort zu treffen. Und deshalb war Schule ein ganz toller Ort, ein wichtiger Ort. Also Orte bekommen eine besondere Bedeutung, wenn wir Menschen dort treffen, die wir lieben. Gott hatte sich ein Volk, das Volk Israel, ausgedacht, um mit diesem Volk eine ganz enge Beziehung zu leben. Und natürlich wollten die Israeliten Gott auch gerne treffen, immer wieder treffen. Und mit Gott ist das so ein bisschen speziell, den kann man nämlich nicht sehen. Und Gott hatte sie, und jetzt kommen wir schon zu den Interpretationen, die Sven geliefert hat. Wer jetzt aufmerksam mitgedacht hat, das noch im Kopf hat, würde ich sagen, erst B, dann C, dann A. Also, erstmal hat Gott sich über die Menschen gefreut, über sein Volk Israel. Unbändig gefreut, wie über jeden heute Morgen hier im Gottesdienst. Und deshalb arrangiert Gott ganz tolle Dinge für uns. Macht uns ganz viele Geschenke, und dem Volk Israel hat er ein ganz, ganz großes Geschenk gemacht. Die waren als Sklaven verkauft und die hat er aus dieser Gefangenschaft befreit. Das ist eine ganz große Tat, die im Alten Testament immer wieder und bis ins Neue hinein überliefert wird. Also er hat sie aus der Gefangenschaft gerettet. Und dann zogen sie viele Jahre durch die Wüste, und weil sie Gott ja treffen wollten, hatten sie da ein Zelt. Also so ein ziemlich großes Zelt, das sehen wir mal auf der nächsten Folie. Da gab es so einen Vorhof, den durfte nicht jeder betreten, und das Zelt hatte auch noch 2 Kammern, das war die Stiftshütte, und die ganzen Jahre durch die Wüste, Jahrzehnte, haben sie immer wieder dieses Zelt zusammengeklappt, wenn sie weitergezogen sind, und haben es aufgebaut, wo sie über längere Zeiträume gelagert haben. Und in diesem Zelt, das war das Zelt der Begegnung mit Gott. Und Mose, ihr Anführer, der hat Gott da immer getroffen und mit Gott wie mit einem Freund geredet. Und wenn er dann aus dem Zelt kam, dann leuchtete sein Gesicht. Also Mose war abzuspüren, wann er Gott getroffen hatte. Also manchmal sehen wir doch Leuten an, hier unten ist so ein Sonnenstudio gleich nebenan, wenn Leute da rauskommen, die haben so eine unnatürliche Bräune. Also man sieht ihnen an, woher sie kommen, und den Mose sah man an, der hatte Gott getroffen. Ich weiß nicht, wie ist es mit uns? Spürt man uns auch ab, dass wir Gott getroffen haben? Ist das so? Also auf jeden Fall hatten sie so ein Zeltheiligtum, einen Ort der Begegnung mit Gott. Und später, als sie nicht mehr durch die Wüste zogen mussten und Gott ihnen ein Land geschenkt hatte, dann gab es inzwischen auch Könige. Und der zweite König des Volkes Israel hieß David, und letzten Sonntag hatte ich erzählt, der hatte einen richtig tiefen Wunsch, eine großartige Idee, statt dieses Zeltes Gott ein Gebäude, einen Tempel zu bauen. Und Gott hatte dann gesagt, ich möchte aber gar nicht, dass du, weil du viele Kriege geführt hast, du hast also auch viel Blut vergossen, ich möchte gar nicht, dass du ein großes Prachtgebäude für mich baust, sondern lieber dein Sohn. David war das aber so wichtig, dass er zu Lebzeiten schon mal alles Mögliche gesammelt hat, damit dann sein Sohn dieses Haus bauen kann. Und das ist jetzt eine Geschichte, in 1. Chronik 29 ist uns überliefert, das ist der erste Punkt, alles voller Freude für Gott, freigebig sein. In 1. Chronik 29, die Verse 1 bis 22, die ich nicht alle lese, sondern nur auszugsweise, da sagt David, also mein Großsohn wird eine große Aufgabe haben, er soll ja kein Haus für Menschen, sondern den Tempel für den lebendigen Gott bauen. Und weil mir der Tempel so am Herzen liegt, habe ich jetzt schon meine ganzen Schätze gestiftet. Und dann zählt er auf, Gold und Silber, alles Mögliche. Und dann sagte, nun frage ich euch, er hatte nämlich das Volk versammelt, wer ist denn von euch bereit, ebenfalls heute etwas für den Herrn zu geben? Und die Sippenoberhäupter, die Stammesfürsten, Hauptleute, Offiziere, die Leiter der königlichen Dienstgruppen folgten dem Aufruf des Königs bereitwillig, steht in dem Text. Und so kamen an diesem Tag für den Tempel, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, so richtige Wagenladungen, große LKWs hätte man gebraucht, um das zu verladen, Gold, Silber, Edelsteine, also alle haben herbeigeholt, was sie so irgendwie hatten. Also es wurde ganz viel zusammengesammelt und das ganze Volk freute sich über diese Freigebigkeit, denn alle wollten gerne von Herzen diesen Tempelbau unterstützen. Freigebig sein ist so ein Wort, das benutzen wir vielleicht gar nicht, aber auch für euch Kinder, freigebig besteht aus zwei Begriffen, nämlich aus frei. Wenn ich etwas freigebe, dann ist das ganz ungezwungen. Dann mache ich das einfach, weil ich es möchte, nicht weil irgendeiner mich zwingt oder dafür bezahlt oder so. Und giebig kommt von geben. Jemand gibt gerne. Also freigebig sein heißt, ich gebe aus Freiheit ganz ungezwungen, also bereitwillig, und ich gebe gerne. Freigebig ist großzügig sein. Und das Ganze hatte hier noch den Aspekt der Hingabe für Gott. Ich gebe gerne etwas weg für Gott. Da waren vielleicht Leute, die dachten, ich möchte meinen Garten verschönern oder meine Terrasse ausbauen. Dann haben sie gesagt, ach, das ist gar nicht so wichtig. Ich gebe mein Silber oder Gold, was ich da angehortet habe bisher, das gebe ich zum Tempel hin, damit für Gott etwas Großartiges gebaut wird. Und David dankt dann und das Volk betet zusammen. Und David sagt dann was ganz Wichtiges, diese Verse sind abgedruckt auf der Folie, alles kommt von dir, Gott, und dir wollen wir es nun wiedergeben. Also eigentlich gehört ja unser ganzes Leben Gott, denn wir können ja nicht mal atmen, ohne dass Gott uns dabei hilft, dann würden wir tot umfallen im nächsten Moment. Also alles, was wir haben, auch wenn wir sagen, ja, aber ich habe ja Begabungen und deshalb bin ich gut im Job, aber die Begabungen haben ja auch wieder von Gott. Eigentlich lässt sich alles, was wir haben, doch wieder auf Gott zurückführen. Also ist alles, was wir ihm geben, eigentlich nur ein Zurückgeben. Ich weiß, mein Gott, dass du unser Herz kennst und dich freust, wenn wir aufrichtig sind. Man kann ja unehrlich geben. Ich sehe da vielleicht einen Bettler auf der Straße und ich kaufe ihm 3 Brötchen und eigentlich denke ich, ach, ich hätte mir lieber einen Kaffee gekauft, aber na gut, soll er's haben. Dann mache ich das gar nicht so gerne, lächle ihn vielleicht an, aber denke was anderes im Kopf. Das ist dann gar nicht aufrichtig. Aufrichtig ist, wenn das Herz zu dem passt, was im Kopf ist und in meiner Hand und meinem Fuß ist. Also, David sagt, was ich für den Bau des Tempels gestiftet habe, das habe ich gern und mit aufrichtigem Herzen gegeben. Und ich freue mich, dass auch dein Volk so freigebig war. Und dann feiern sie einen Gottesdienst, sie loben Gott, sie preisen ihn. Wir singen nachher auch richtig noch Lieder für Gott. Und am nächsten Tag haben sie Gott ganz viele Opfer gebracht. Also manchmal fällt es uns ja auch nicht leicht, etwas herzugeben, aber sie feierten ein großes Fest voller Freude. Und in der Bibel gibt es noch einen anderen Bibelvers in Sprüche 21, Vers 26. Wer zu Gott gehört, der gibt gerne und knausert nicht. Knauserig ist so jemand, der so sich dreimal überlegt, ob er aus seiner Tüte Bonbons eventuell einen halben angelutschten abgeben könnte. Ne? So, das ist knauserig. Aber großzügig wäre, wenn ich einfach großzügig teile. Und was denkt ihr, muss man viel haben, um freigebig zu sein? Was denkt ihr, Kinder, muss man viel haben, damit man freigebig gerne etwas gibt? Ich denke, man braucht gar nicht viel haben, sondern einfach das, was man hat, teilen. Ich könnte mir vorstellen, dass manche von euch eine Brotdose mit zur Schule nehmen, manche vielleicht auch zur Arbeit. Und wenn ihr da vielleicht einen Apfel geschnitten drin habt und vielleicht noch 2 Karotten und ihr seht, ein Kollege im Büro, der hat nur so Zeug, was eigentlich nur so Schokoriegel und dann ist er nämlich gar nicht so gut konzentriert bei der Arbeit, dann könntet ihr so einen Apfelschnitz oder so eine Karotte abgeben. Oder vielleicht auch in der Schule, dass ihr sagt, oh, ich gebe dem, der immer nur Schokolade mitnimmt und deswegen ganz hippelig ist, dem gebe ich doch mal ein Stück Apfel oder vielleicht sogar meine ganze Dose Äpfel, weil ich habe zu Hause sowieso, meine Eltern kaufen genug gesund ein, da kriege ich wieder einen Apfel, aber mein Klassenkamerad ist vielleicht so arm dran, der kriegt nur so Chips und Süßigkeiten, da gebe ich ihm vielleicht sogar den ganzen Apfel ab. Dann hatte man nur eine Brotdose voll, aber man hat jemand was abgegeben. Man könnte aber natürlich auch eine Eisgutscheinkarte haben und sagen, ich spendiere meinem Freund, der nicht so viel Geld hat, mal Eiskugeln. Ne? Mal was Süßes, geht ja auch. Also man muss nicht viel haben, um freigebig zu sein, sondern es geht darum, was ich habe, kann ich gerne teilen an einen Menschen, aber darüber freut sich Gott genauso, als wenn ich ihm selber das Ei spendiere. Okay, jetzt will ich euch einmal ein Bild zeigen, eine Folie, wie so ein Tempel überhaupt aussieht. Das sieht vielleicht nicht ganz so prachtvoll aus, aber ich will euch einmal erzählen, wie das mit so einem Tempel war. Da gab es also einen Vorraum. Und in dem Vorraum ist ein großer Swimmingpool, erkläre ich gleich warum. Hier ist ein Opferaltar, der Brandopferaltar, denn jeden Tag wurden für Gott Opfer gebracht. Das finden wir jetzt heutzutage ganz komisch, dass da auch Tiere geopfert wurden, aber die Israeliten wussten, Blut rettet. Als sie aus Ägypten herauszogen, wurden ihre Häuser bewahrt, weil sie Blut von einem Tier an die Türpfosten gestrichen hatten. Und seitdem wussten sie, Blut rettet. Wir sind schuldig vor Gott und wenn wir wieder Beziehung mit Gott haben wollen, müssen wir uns entschuldigen und dazu braucht es Blut. Auch wenn wir das jetzt vielleicht komisch finden, ein bisschen spooky, aber das war etwas, was die Israeliten begriffen haben und deshalb wurden jeden Tag Tiere geopfert, aber auch Küchenkräuter und andere Dinge. Also es gab verschiedene Opfer, Dankopfer und Lobopfer, aber es gab eben auch Speiseopfer, Trankopfer, Brandopfer und die wurden hier geopfert. Und damit die Priester, die das machen mussten, damit die auch irgendwie sauber waren, hatten sie hier so ein Swimmingpool, das große Wasserbecken und da haben sie sich dann gewaschen da drin. In den Vorraum durften Menschen, aber dann in den eigentlichen Tempel rein, nämlich nur die Priester. Das waren die Leute, das Volk Israel hatte 12 Stämme, weil Jakob 12 Söhne hatte und der eine Stamm, das könnt ihr euch alle super merken, wir haben den Levi in unserer Gemeinde. Levi ist nach dem benannt, nach dem einen Sohn von Jakob. Alle aus dem Stamm Levi waren die Leviten und durften am Tempel dienen und die Leviten, die von Aaron abstammten, Moses Bruder, die wurden Priester. Und die Priester durften hineingehen und jeden Tag haben die Kräuter und Gewürze in dem heiligen Raum hier verbrannt. Da ist nämlich auch so ein Altar, der hat so Hörner, das waren immer so Ecken, da dachte man, das hat auf Gott hingewiesen. Also da haben die jeden Tag Kräuter verbrannt. Und dann gibt es dahinter, das ist jetzt ganz, ganz geheim eigentlich, da darf nämlich gar keiner rein, nur einmal im Jahr, hinter dem Vorhang war noch ein Raum, das ist das Allerheiligste. Also das war der heilige Raum und das ist das Allerheiligste. Und da dürfen diese Priester, ne, die dürfen da nur einmal im Jahr rein. Und zwar haben sie ein Sündopfer hier dann am Versöhnungstag das Blut, also das Sündopfer hier dargebracht und sind dann in den Raum dahinter ins Allerheiligste und haben für die Schuld des ganzen Volkes, haben sie dann Blut an eine Truhe geschmiert. Und zwar die Truhe, die in dem Raum steht, das ist die Bundeslade. Und da waren die Gesetzestafeln drin, auf denen stand, dass die Menschen Gott lieben sollen und ihre Nächsten, die 10 Gebote. Und sozusagen die Bundeslade war ihnen so wichtig, dass die in diesem Raum stand, den nur einmal im Jahr jemand betrat. Also, das ist so ein Modell vom Tempel. Jetzt könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Also ein Vorhof, ein heiliger Raum und ein allerheiligster Raum, der versperrt ist mit diesem Vorhang. Und bei dem Ganzen sich über Gott freuen, wussten die, dass Gott immer zuerst ja was für sie getan hat. Gott hatte sie befreit, Gott hatte sie geschaffen, Gott hat sie begleitet, Gott schenkte ihnen Ernte zu essen, einen Lebensraum. Also alles war eigentlich eine Dankbarkeit Gott gegenüber. Weil Gott sich über sie freut, wollten sie auch Gott eine Freude machen. Also das erstmal zu diesem Modell des Tempels. Jetzt sehen wir gleich mal auf der nächsten Folie, wie so ein Tempel aus Steinen dann tatsächlich aussieht, ein großer Tempel. Und jetzt wollten sie alle etwas zusammenlegen, damit so ein Tempel für Gott, ein Haus, ein sichtbares Haus gebaut wird, wo sie Gott feiern können. Und das war dann natürlich ein Tempel, den Salomo, der Sohn Davids, bauen sollte, ein Haus aus Steinen. Ja, und jetzt ist die große Frage, warum steht hier eine Paketemauer vorne auf der Bühne? Und zwar, der Tempel besteht ja aus Steinen und das sind jetzt halt lauter Kartons. Und die habe ich heute Morgen hier hingestapelt, weil ich mir dachte, so wie die Leute einzelnes Material gesammelt und gespendet haben, damit so ein großer Tempel für Gott entstehen konnte, können wir heute mal alle etwas zusammenlegen und in diese Kartons legen, damit jedes Karton voll wird, was wir gerne Gott geben möchten. Und jetzt braucht ihr nicht sagen, oh, das wussten wir nicht, wir haben nichts mitgebracht. Das, was ihr gleich nach vorne bringen könnt, dürft ihr nach dem Gottesdienst wieder mitnehmen. Also, wenn ihr eure Brille da abgebt, die dürft ihr nach dem Gottesdienst wieder mit nach Hause nehmen. Also, und jetzt ist die Frage, aber was wollen wir Gott denn jetzt schenken heute? Es geht ja um Freigebigkeit. Ich möchte Gott aus freien Stücken etwas geben und das kann nur zeichenhaft sein. Gott braucht ja nicht eure Brille, ne? Ganz ehrlich. Und ich kann die hier auch nicht gebrauchen. Aber die Brille kann ein Zeichen sein. Ich sage, ich möchte auf Gott sehen in Zukunft. Oder ich möchte durch Gottes Brille Menschen sehen. Und deshalb gebe ich Gott, heute lege ich mal in einen Karton meine Brille. Ich möchte eine neue Sicht bekommen für die Menschen um mich herum, nämlich Gottes Sicht. Oder ich könnte meinen Geldbeutel da reinlegen vorne und sagen, Gott, du sollst der Herr über meine Finanzen sein. Ich gebe oft mein Geld so für Kleckerkruscht aus und eigentlich ist das gar nicht so sinnvoll. Aber ich möchte, dass du über mein Geld regierst. Oder ihr könntet einen Schuh da reinstellen, dass ihr sagt, vor mir liegt ein wichtiger Schritt, aber diesen Schritt möchte ich nicht alleine gehen, sondern ich möchte Gott damit reinholen und die nächste Entscheidung, die ich treffe, das soll eine Entscheidung in Gottes Sinne sein. Oder ihr könntet euren Kamm da reinlegen, weil Gott jedes Haar auf unserem Kopf gezählt hat, dass ihr vertraut, dass Gott euch versorgt. Und ihr werft euer Vertrauen auf Gott und der Kamm ist einfach nur ein Zeichen, dass ihr Gottes Versorgung vertraut. Oder ihr könntet euer iPhone da reinbringen, dass ihr sagt, Materielles soll mir nicht so wichtig sein in meinem Leben und das ist ein Zeichen dafür. Oder ein Zeichen für Internet sozusagen, dass ihr sagt, Internet ist ein Zeitfresser, aber Gott soll der Herr über meine Zeit sein. Ihr könntet eure Uhr abgeben und sagen, ja Gott, ich entschließe mich, meine Zeit soll in deinen Händen stehen. Also ihr könntet jetzt alles Mögliche, was ihr anhabt, mithabt, einfach als Zeichen euch überlegen, hier in die Kartons zu packen, damit möglichst jedes Karton gefüllt ist. Ihr könntet auch ein Schmuckstück geben, nicht im Sinne von, dass Gott Materielles gehört, vielleicht habt ihr das von jemand geschenkt bekommen. Ich könnte jetzt diese Kette meinetwegen da reinlegen und sagen, die habe ich von meinem Mann zur Silberhochzeit bekommen. Die ist jetzt nicht wer weiß was wert, aber es ist ein Andenken an meinen Mann und die Beziehung mit ihm möchte ich so gestalten, dass Gott sich daran freut. Also, ihr könnt jetzt etwas, was euch an jemanden erinnert, auch da reinlegen und sagen, diese Beziehung soll eine Beziehung sein, an der Gott Freude hat. Gott hat mir diese Beziehung geschenkt. Ihr könntet eure Jacke nehmen und sie da reintun. Damit sagt ihr, meine Geborgenheit im Leben soll von Gott kommen und nicht von anderen Menschen. Meine Anerkennung soll von Gott kommen. Ihr könntet vielleicht so eine Perle, ich habe so einen Perlenohrring, also der kostet noch nicht mal 1,50, aber den könntet ihr als Zeichen, weil Perle für etwas Kostbares steht, könntet ihr sowas da reinlegen, weil ihr sagt, es gibt Sachen, die sind euch wichtig in eurem Leben. Aber über so einer Perle, denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz, über einer Perle stellt ihr noch Gott. Also ihr könnt jetzt ganz kreativ werden und für die, die sagen, irgendwie habe ich jetzt nichts an mir und nichts bei, was das so ausdrückt, gibt es noch Zettel und Stifte hier auf dem Bistrotisch, dann könntet ihr auch was auf einen Zettel schreiben. Und den Zettel zusammenfalten und in ein Paket tun. Oder ihr könntet, wenn ihr sagt, ihr habt so eine richtige Sorge, eine Last, ihr habt etwas, was ihr loswerden müsstet und das wollt ihr an Gott loswerden, vielleicht sogar eine Schuld, das kann aber auch einfach eine Sorge sein, ein Gedanke, dann nehmt ihr so einen Stein und sagt das, ich weiß ja, was das bedeutet, ich lege das in einen Karton und ich gebe es Gott ab. Ich gebe es aus freiem Herzen aufrichtig für Gott. Ich möchte jetzt eine Minute Stille geben, dass wir alle mal darüber nachdenken, was wir bereit sind, Gott zu geben. Es geht ja um unsere Freiheit und ein Gerne-Geben. Was in unserem Leben, welcher Bereich unseres Lebens, wofür wollen wir heute ausdrücken, dass wir Gott so dankbar sind für das Gute, was er uns zuerst geschenkt hat, dass wir das an ihn zeichenhaft abgeben wollen. Eine Minute Stille. Und jetzt sollen noch zwei kurze Punkte kommen. Eben, der erste war freigebig sein. Das ist voller Freude für Gott. Und interessant ist, der nächste Punkt, dazu zu gehören, sich aufbauen zu lassen. Und zwar im Neuen Testament, also der Tempel, der wurde vor 3000 Jahren gebaut. Vor 2000 Jahren ist Jesus gekommen und damit hat sich alles geändert. Und zwar steht in dem Brief, den ein Freund von Jesus an die Gemeinde geschrieben hat, im 1. Petrusbrief, ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Genau, das haben wir, glaube ich, jetzt schon begriffen, Gott ist gut, wir haben ganz viel von ihm geschenkt bekommen. Zu ihm dürft ihr kommen, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Also plötzlich geht es gar nicht darum, dass ich irgendwelches Material für Gott zusammentrage, meine Zeit oder mein Geld oder was ich so habe, meine Talente, sondern es geht plötzlich jetzt darum, dass ich selber so ein Kasten werde, dass ich selber da drin bin. Also sozusagen, wenn ich das hier rausnehme, ist da ein Loch, dann fehlt da ein Stein. Und Gott wünscht sich, dass wir uns alle so zusammenschweißen lassen, so gemeinsam ein Gebäude bilden, dass wir lebendige Steine sind, die zusammenkommen, damit keiner fehlt, damit es keine Lücken sind. Also Gott möchte uns alle zusammenbauen als lebendige Steine, damit ein Haus entsteht, also ein Prachtwerk, das auf ihn hinweist. Und das ist Gemeinde. Also ein Bild für Gemeinde im Neuen Testament ist so ein Prachttempel, aus vielen Steinen erbaut, und wir alle sind lebendige Steine. Und Jesus selber, das steht in der Bibel, ist immer der Grundstein. Also das ist das Fundament, worauf wir bauen müssen, wenn unser Leben einen Sinn haben soll. Und Jesus wird auch Eckstein genannt, also der Stein, an dem sich alles ausrichtet, sonst wird unser Leben schief. Oder Jesus ist der Schlussstein, ein Stein in einem Bogen, in der Mitte den Stein eines Bogens rausnimmt, kracht alles ein. So würde unser Leben einkrachen, wenn wir Jesus nicht als Schlussstein in unserem Leben haben. Also Jesus ist der wichtigste Stein, aber wir sollen uns mit ihm in ein Haus bauen lassen. Und Gemeinde ist das Bild eines Prachttempels im Neuen Testament. Und Gott möchte durch Gemeinde sichtbar sein. Also wir alle haben verschiedene Gaben. Jeder ist gleich wichtig und gleich wertvoll. Und ich kann euch heute nur einladen, dass ihr Teil sein wollt. Man kann das auf dem Papier sein, man kann das im Herzen sein, man kann das gar nicht sein. Aber Gott lädt uns ein, dass wir mit vollem Herzen so ein Teil seiner Gemeinde sind, seiner weltweiten Gemeinde, aber die zeigt sich halt in einzelnen Ortsgemeinden wie hier in der Christusgemeinde Barmbek Nord. Und Gott möchte alle einladen, dass sie nicht so vereinzelt rumstehen, wie so ein Karton irgendwo, abseits, sondern Gott möchte uns alle einfügen in seinen Bau, und erst gemeinsam können wir Gott darstellen, gemeinsam Gottes Liebe, seine Vielfalt zeigen. Also dazugehören und sich aufbauen lassen. Gott ist davon überzeugt, wir brauchen uns gegenseitig, wir müssen miteinander zusammenstehen, damit wir auch aufgebaut werden, damit es uns gut geht. Also der zweite Punkt, dazugehören, voller Freude für Gott, weil Gott sich das genial ausgedacht hat, dass wir so ein Verbund sind, wie so ein Orchester, so eine Mauer, ein Kunstwerk für Gott in dieser Welt. Und der dritte Punkt wäre, jeder von uns ist auch für sich genommen ein Prachtbau für Gott. Und da gibt es auch einen Vers im Neuen Testament oder zwei, im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, 19 und 20. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst, Gott hat euch frei gekauft, damit ihr ihm gehört. Nun dient auch mit eurem Körper dem Ansehen Gottes in dieser Welt. Also zum einen geben wir Gott gerne etwas als Antwort, weil wir uns freuen. Aber wir sollen uns selbst einfügen lassen. Das ist Gottes großer Gedanke, dass wir so zusammengehören, wie eine ganze Front, Mauer, ein Prachtwerk, aber auch allein genommen. Morgen geht ihr ja vermutlich hier nicht mit unserer ganzen Truppe ins Büro oder zur Schule oder in den Kindergarten. Auch alleine sollt ihr ein Prachtwerk für Gott sein. Also euer Körper ist sozusagen wie ein Kunstwerk für Gott. Und ich denke, wenn wir das so wollen, wenn wir Gott einladen wollen in unser Leben, dass er in uns Raum gewinnt, dass Gottes Geist in unser Leben kommt, und darum dürfen wir ihn heute bitten und sagen, Gott, ich lade dich ein, komm du in mein Leben, dass ich ein Prachtbau für dich werde, durch den du strahlst. Dann gehört dazu, wie wir über uns denken, zum Beispiel. Wenn wir ganz schlecht über uns denken, uns schlecht machen in Gedanken, dann sind wir bestimmt kein Prachtbau, weil dann geht gar keine Pracht, nichts Gutes von uns aus, dann sehen wir eher mürrisch aus und komisch, also eher schlecht drauf. Aber wenn wir gute Gedanken über uns denken, nämlich Gottes Gedanken, dann wird das abstrahlen. Oder wie wir mit unserem Körper umgehen, dass wir dem genügend Schlaf gönnen, genügend Bewegung, dass wir fit bleiben, dass wir uns gesund ernähren. Das gehört alles dazu, ein Tempel Gottes zu sein. Denn wenn wir das alles bedenken, dass es ja unser Leben Gottes Wohnung ist, dann sollten wir in allen Punkten dafür sorgen, dass es Gott bei uns gut geht. Wenn wir uns schlecht ernähren, werden wir krank und schlaff. Sind nicht mehr fit. Wenn wir uns gar nicht mehr bewegen, sind wir auch nicht mehr so fit. Aber wir wollen fit für Gott sein. Deshalb gehören unsere ganzen Lebensgewohnheiten mit dazu. Oder die Worte, die von uns ausgehen. Wir sollen ein Prachtbau sein, dass Menschen aufgebaut werden durch unsere Worte, durch das, was wir tun. Und das ist eine neue Entscheidung heute, dass wir Gott mit unserem ganzen Leben die Ehre geben. Also, Gott lädt uns ein, dass wir aus diesem Übermaß, was er uns geschenkt hat, gerne freigiebig sind als Menschen. Dass wir uns zusammenbauen lassen als einzelne Teile, als Gemeinde, dass er sichtbar wird durch Gemeinde, aber auch durch uns alleine, wenn wir in dieser Welt leben, dass wir, unser Körper, ein Tempel Gottes ist, dass sozusagen Gott durchscheint durch unser Leben, durch alles, was wir tun. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, du springst über uns auf mit Freuden. Du springst an die Decke, weil du uns so klasse findest. Deshalb hast du uns geschaffen und du hast uns so reich beschenkt mit Talenten, mit allem, was wir zu essen, zu trinken, zu kleiden haben, dass wir eine Wohnung haben, dass wir Freunde haben, dass wir Familie haben, dass wir eine Arbeit haben, dass wir dir dienen dürfen. Du hast uns reich beschenkt und das größte Geschenk ist, dass der Vorhang zerrissen ist, dass als du, Jesus, gekommen bist und unsere Schuld weggetragen hast, der Zugang frei war, dass wir gar nicht mehr so ein Gebäude brauchen, dass wir jetzt alle immer zu dir kommen können, wie damals bloß die Priester und ganz selten, können wir jetzt immer zu dir kommen, weil du uns unsere Schuld vergibst, weil freier Zugang da ist. Das ist das größte Geschenk und darauf möchten wir reagieren, wir möchten antworten. Und du lädst uns ein, dass wir Teil deiner Gemeinde sind. Dass du so in uns wohnst, dass wir ein Prachtwerk in dieser Welt sind für dich. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, guter Gott, lieber Herr Jesus, komm du in unser Leben. Füll du unser Leben aus. Dann sind wir Menschen, aus denen du herausscheinst. Danke dafür. Amen.